So, herzlich willkommen Besenwagengemeinde zu einer Nachtschicht im Besenwagen. Es ist Herbst geworden, Übersocken anziehen, Regenweste an, Jacke vielleicht einpacken, je nachdem, was der Wetterbericht sagt. Besenwagen hat Beleuchtung dran, alles funktioniert und eigentlich haben wir alle gedacht, wir warten sehnsüchtig auf die Nachricht, dass es irgendwie mal einen Corona-Impfstoff gibt und dass alles wieder ein bisschen normaler wird. Und da packt Paul eine Nachricht aus heute, von der wir noch gar nicht gewusst haben, dass wir alle drauf gewartet haben. Dazu gleich mehr. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner ist Andi Stauff.
Und angeschoben wurden wir auch heute von Rafa Custom. Im Besonderen, Paul, hau raus. Ich kann es nicht erwarten. Ich weiß noch gar nichts, außer dass Paul vorhin eine Sprachnachricht geschickt hat und die Bombe platzen gelassen hat.
Naja, Bombe will ich es nicht direkt nennen, aber wir haben mittlerweile eigentlich alle wissen müssten, höre ich ja bei LKT auf oder habe aufgehört und bin jetzt nur noch Coach momentan. Aber seit einigen Wochen und mittlerweile auch schon ein, zwei Monaten sind der Andi und ich am Planen, dass ich im nächsten Jahr Gravel-Profi werde oder bin. Also die Entscheidung steht, ich werde auf jeden Fall Gravel-Pro sein. Das ist quasi
eine großartige,
die große Bekanntmachung.
Es gibt eine großartige Historie von Sportlern oder Rennfahrern, die aus dem Retirement zurückgekommen sind. Wir können da einige Beispiele vielleicht demnächst nochmal aufarbeiten. Aber nein, ich find's absolut geil. Und ich habe jetzt ja quasi selbst Fragen. Ihr zwei habt das ja schon irgendwie so ein bisschen geplant. Aber wie? Nee,
eigentlich war der Zeitpunkt, zu dem Paul Gravel Pro geworden ist, erst vor kurzem, als er seinen Handlebar-Bag geliefert bekommen hat.
Genau, da war dann die Transformation
quasi. Das muss man haben, ja. Und dann ist man eigentlich schon Gravel-Profi.
Richtig.
So, wie haben wir uns das vorzustellen? Wie wird die nächste Saison ablaufen? Was gibt's für Rennen? Was für ein Rad fährst du?
Ja, wie soll ich mir das vorstellen? Ich fahre halt Radrennen, ne? So wie früher auch. Krieg dafür irgendwie auch ein bisschen Geld, hoffe ich. der Plan ist, dass ich die großen Gravel-Rennen fahre.
Preisgelder. Paul fällt genau. Auf Preisgelder nächstes Jahr.
Genau, ich fahre auf Preisgelder. Ich bin wie ein Tennisspieler nächstes Jahr. Und Stauffi ist mein Trainer, der mich von der Seite anschreit, dass ich schneller fahren soll, damit er auch was vom Preisgeld abbekommt. Ich werde die großen Rennen halt in den Staaten fahren.
Geil.
Belgium Waffle Ride, Dirty Kenza, was jetzt mittlerweile Unbound heißt, glaube ich. Dann in Europa die Sachen, die stattfinden können und zu denen man noch eine, oder bei denen man noch einen Startplatz bekommt. Weil zum Beispiel The Rift in Island.
Auch richtig geil.
Auf Island, das ist zum Beispiel schon voll und da kommt man noch nicht mal rein. Also
offiziell alles, was, ist es nicht.
Genau, offiziell, ja. Und die haben auf meine
Profi-Startplätze gibt es ja immer noch irgendwie, Paul.
Ja, dann Manager, dann mach dich da mal ran. genau, also was man halt so fährt, ne? Und so ein paar Adventure-Sachen, so wie Badlands und GB Duro, also auch so ein paar Mehrtagessachen, da habe ich auch Bock drauf, werde ich auch machen. Also eigentlich so das ganze Spektrum abseits von Straßenradsport. Eventuell auch ein geiles Mountainbike-Etappenrennen, aber das steht noch nicht so richtig fest, weil das nicht ganz so einfach ist zu organisieren. Genau, also da steht einiges auf dem Plan.
Paul, hast du eigentlich schon mal im Zelt geschlafen?
Nee, mache ich nicht. Das Geile ist.
Wie, du machst das nicht? Moment mal kurz.
Ich habe mich da schon erkundigt. Es gibt nämlich zum Beispiel bei GP Duro, da gibt es drei verschiedene Sachen. Einmal komplett selbstständig, dann das andere ist auch alles selbstständig, aber du darfst halt Support annehmen oder du darfst in einem normalen Bett schlafen, also musst nicht auf der Straße schlafen, sozusagen. Vielleicht will ich dann da die Komfortvariante und Badlands, keine Ahnung, einfach schneller fahren, da musst du nicht schlafen, weißt du? Radsponsor steht eigentlich soweit fest, ist aber auch noch nichts unterschrieben, aber eigentlich steht das schon. Da kann man sich eventuell denken, wer das ist.
Ich mache auf jeden Fall.
Du fährst dann immer noch im Crosser eigentlich? Wovon würdest du das abhängig machen, welches Rad du auswählst? Ob du ein richtiges Gravelbike jetzt endlich mal fährst?
Also wie macht das ein Profi?
Mit einem Crossrad?
Ja, das Ding ist, dass das momentane Gravel-slash-Crossbike, was ich habe, ist ja ein Gravel-slash-Crossbike. Von daher kann man das für beides verwenden. Und ja, ich werde in der Tat verschiedene Räder nutzen für verschiedene Wettbewerbe. Also für die Mehrtagesdinger werde ich ein anderes Rad nutzen als für die Ein-Tagesrennen sozusagen.
Ja, man darf gespannt sein, wie du schlägst, so im internationalen Vergleich auch.
Ich wollte gerade sagen, auch die Konkurrenz ist ja bekannt, ne? Also immer gegen Lackland fahren?
Ja. Nee, ich glaube, Lackland ist ja eher bei diesen Mehrtagesdingern krass. So, ich habe mir jetzt mal auch so ein paar Rennen angeschaut und Ergebnisse. Das sind halt echt
Colin Strickland.
Colin Strickland und dann halt gibt es ja jetzt dann auch ein paar andere ehemalige Pros, die mittlerweile in den Staaten dann auch Gravel-Profis sind. Also es ist ja schon ein krass professioneller Sport da, ne? Also vorne, da musst du halt auch schon trainieren, dann kannst du nicht einfach irgendwie mit, keine Ahnung, zweimal in der Woche Radfahren hinreisen und dann denken, fährst du vorne mit. Von daher fängt da jetzt für mich halt auch das Profi-Leben wieder an, was ich gerade versuche irgendwie in meinen Alltag
einzubringen. Das heißt wieder?
Naja, jetzt.
Also, du fährst ein bisschen.
Ja, jetzt muss ich.
Fährst hoffentlich ein bisschen mehr Rad. Aber alles andere war doch bei dir eigentlich genau gleich.
Naja, ein bisschen strukturierter.
Hallo, ich kenne sonst nie keinen Ex-Profi, der nach seiner Karriere immer noch Reiswaffeln gegessen hat.
Jawohl, ich esse das ja gerne.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, du gehst ja wieder zurück zu deiner Leidenschaft einfach.
Ja, genau, Rennfahren, ne?
Ist ja einfach. Halt geil. Ist ja einfach normal. Ja. Und bist ja auch noch nicht in dem Alter, dass du als Straßenprofi retiren müsstest.
Ja, und vor allen Dingen ist halt so jetzt halt der geile Mix, ne, zwischen so die lange Distanz, wie im Straßenrennen und auch Fahrzeit, weil es sind ja zum Teil echt richtig lange Rennen, plus halt, ich komme ja aus dem Cross eigentlich, ne? Und dieser ist eigentlich ein geiler Mix, so genau, worauf ich halt einfach auch Bock habe. Und vor allem sich halt irgendwie 6 Stunden in die Fresse zu hauen mit Schotter und ein bisschen Radfahren muss man auch können, habe ich einfach mega, mega Bock drauf. Und das ist natürlich noch ein anderer Lifestyle, als jetzt irgendwie zu einem Straßenrennen anreisen. Als hoffe ich noch ein bisschen lockerer und mega Bock drauf, gerade so auf diese USA-Reise. Was sind nämlich 6 Rennen innerhalb von einem Monat? Nee, Entschuldigung, 3 Rennen innerhalb von 6 Wochen oder 5 Wochen. Ja.
Alter, du musst das voll Klischee rausballern, styletechnisch auch.
Musst du jetzt auch einen Schnäuzer wachsen lassen, den man so
hab ich
zwirbeln
doch schon,
kann.
Ich doch.
Ja, aber so einen, den du zwirbeln kannst.
Nee, also alle Klischees werde ich nicht bedienen. Ich weiß auch nicht, ob ich mit Einteiler eventuell am Start stehen werde. Mal gucken.
Flanellhemd oder Einteiler? Eins von beiden.
Ja. Oder ein Einteiler in so einem
Flanell-Einteiler. mit einem Flachmann in der Tasche.
Ja, ich hab auch jetzt wieder ein altes Hobby neu angefangen. Also Radfahren. Ich bin echt viel gefahren in letzter Zeit. Aber ich habe jetzt auch ein neues Hobby. Das nämlich jetzt Radputzen, nachdem ich keinen Service hier in der Umgebung gefunden habe, der mir das selber macht. Der mir das macht, muss ich das halt selber machen, ne? Und da kann man sich ja so ein bisschen reinsteigern, auch, habe ich gemerkt. Also Basti guckt kritisch. Du kannst dich da auf jeden Fall nicht reinsteigern, das wissen wir ja mittlerweile alle. Aber meine Zwischenfrage, wo würdest du dein Rad eigentlich putzen? Bist du so jemand, der das mit in die Badewanne nimmt?
Mhm, ja. Also
ernsthaft?
So den groben Dreck irgendwie an der Tankstelle mit einem Dampfstrahler. Aber jetzt war es ja ziemlich dreckig und ich habe jetzt auch beide Räder, glaube ich, diese Woche schon mit in der Dusche gehabt. Und zwar auch während ich selbst geduscht habe.
Nicht der. Ja, okay. Das geht aber auch nur mit einem Project Compact.
Genau, richtig.
Oder mit einer großen Dusche. Oder in einer großen
selbst
Dusche.
Selbst nicht groß, ja, ist halt auch Badewanne, ne? Steht dann so und dann erst okay. Haare waschen und dann so mit dem Schwamm am Fahrrad rum.
Aber das ist jetzt nicht so, es gibt ja auch Leute, die stehen so auf Lokomotiven und so, das ist jetzt so eine andere Sache, ne? Also objektophil oder so heißt das? Bis jetzt, das können wir hier ausschließen.
Ja. Nee. Kann ich jetzt nochmal kurz so halb drüber nach? Nee, ist mehr so der praktische Sinn. Ich will nicht zweimal Wasser anstellen.
Aber ganz ehrlich, das Rad mit in die Dusche nehmen, dann versifft das doch alles von der Schmiere und so, würde ich nie machen, weil das Putzen danach ist ja noch mal nerviger, als das Rad an sich zu putzen.
Das geht eigentlich tatsächlich so. Ich habe ähnlich so viel Öl da dran und eigentlich sieht die Badewanne gut aus danach, muss ich sagen.
Ich komme jetzt nur darauf, weil ich letzte Woche auch mit einem mit einem Fahrer, nämlich einem jungen Fahrer hier aus Köln, mich so ein paar Sachen gefragt hat, wie so, ja, wie putze ich denn jetzt mein Fahrrad immer nach dem Training im Winter? Muss ich das jetzt immer zu Hause irgendwo putzen? Und wo soll ich das überhaupt putzen? Weil er ist jetzt hier neu in die Stadt gezogen, in der Wohnung, wo halt eben kein Garten oder irgendein Hof vorhanden ist, wo das Rad putzen kann. Und dann meine ich auch so, ja, ganz ehrlich, Tankstelle grob sauber machen und einmal die Woche mindestens einen Eimer mit ein paar Sachen an die Tanke und da halt putzen.
Ja, bei dir okay. Macht das Spaß. Du bist echt so ein Typ, der dann sich da so auch dann plötzlich Zeit nimmt und die Ecken
nee,
dann
nee,
noch so.
Ich bin
so
schnell dabei, jetzt mittlerweile.
Okay.
Ich bin schnell, aber wenn man ein richtig gutes Reinigungsmittel hat, dann geht es auch super einfach.
Ja, okay, das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Und so der Antrieb, das ist schon richtig behindert auf jeden Fall. Also so den Rahmen putzen, das ist ja easy. Aber dass der Antrieb
ja,
dann
aber
auch
mit
geil wird.
Der Antrieb, das hängt alleine, ist jetzt meine Erfahrung zumindest. Ich habe keine große Erfahrung im Radputzen. Aber das liegt tatsächlich an dem Mittel, was man benutzt.
Ja, genau. Also wenn du Gutes hast, dann brauchst du eigentlich nur ein bisschen Wasserdruck und dann fließt die
ja,
Scheiße
und
runter.
Was man auf jeden Fall nicht braucht, auch obwohl dir das jeder verkaufen will, sind 5 verschiedene Bürsten, um ein Fahrrad zu putzen.
Ey, so ein Schwachsinn. Ich habe nie eine Bürste benutzt zum Radputzen.
No, ja, also Cross, so ein Pinsel oder eine kleine mal, Bürste aber, für die Kette ja. Und Zahnkranz, ja. Und dann braucht man nur einen Schwamm und fertig. Also man braucht nicht 5 verschiedene Bürsten. Das ist
das
auf jeden
ist,
Fall
das
mein
Fazit. Das ist das Schöne am Radfahren. Man lernt nie aus. Immer wieder was Neues, jede Saison.
Ich ja, würde jetzt auch gerne...
Du kannst, wenn der Staufi zurück nach Köln zieht, einfach
mal Kurses
Staufi
machen.
Jedes Mal irgendwie ja, einen Zehner in die Hand drücken und dann macht er dir das.
Ja.
Wenn vielleicht nicht für einen Zehner.
Ja gut, aber wenn du...
Hast du mal Bastis Rad? Bastis Rad ist echt oft dreckig.
Ich weiß das, deswegen sage ich es ja.
Ja. Ja, ich brauche ja scheinbar nur das richtige Mittel.
Ja,
genau,
ich kann auf jeden
hiermit der Aufrufe alle da draußen.
Deswegen ist die Badewanne halt auch nicht dreckig bei mir, weil ich einfach gar kein Putzmittel nehme.
Also ich habe verschiedene Sachen schon ausprobiert. Jetzt das letzte, was ich hatte, war von Shimano so ein Degreaser. Ich weiß halt nicht, wie umweltverträglich das Zeug ist, weil das funktioniert so gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist, wenn das ins Grundwasser kommt.
Ja, ich glaube, das beste Zeug ist da halt hinsichtlich echt, ohne jetzt Werbung zu machen, ich glaube, Makoff ist das meiste, ist
ja, habe ich mir jetzt auch bestellt, ich bin gespannt. Aber die machen, ja. Weil die machen auf jeden Fall das beste Marketing, deswegen bleibe ich immer ja, da genau. Wieder hängen.
Richtig. Ich weiß, dass Thorsten und Steffi, die ja Mountainbikes putzen müssen, die tendenziell noch dreckiger sind auch, sich immer, wenn die in der Schweiz Rennen fahren, was öfters mal der Fall ist, weil da relativ viele Etappen bei Rennen sind, irgend so ein Mittel dort im Baumarkt immer mitnehmen, auf Halde, was in Deutschland verboten ist. Das muss übertrieben geil sein, aber ist halt
ja, sowas
auch
will ich aber auch gar nicht.
Also eher so Atomendlager.
Nee, ich will schon was biologisch Abbaubares haben. Das muss aber auch gut reinigen
damit
können. Also.
Damit hast du die Beine jetzt gerade auch schön am Pranger gestellt, auf jeden Fall.
Ja, das können die schon vertragen.
Ja, sehr geil. Wo wir jetzt auch gerade schon bei Rädern sind, mich würde mal interessieren, was habt ihr eigentlich für Winterräder oder habt ihr Winterräder?
Ja, ich habe ja...
Also ich meine, Basti, bei dir wissen wir ja, dass du das günstigste Winterrad in ganz Deutschland hast.
Mhm. Ich hatte noch nie eins.
Weil wir früher, als ich noch so Nachwuchsfahrer war, mussten wir in Rostock beim Training, durften wir nicht zum Training kommen, wenn wir nicht ein Rad mit festen Schutzblechen hatten. Und dazu haben
ja,
wir die meisten auch noch, hat der André
das
früher,
ich
auch
früher
nur so
schon nicht verstanden.
Hinten so aufgeschnittene Trinkflaschen, die man noch dann quasi als Verlängerung nimmt, damit die fast unten auf der Straße schleifen, damit ja nichts hochspritzt.
Ja, aber gab es da auch schon so lange Schutzbleche zum, so, ja, was heißt fest anbauen? Also ein Gummi
ja, nee,
reicht nicht, um das festzumachen.
Nee, rangeschraubt. Wir hatten Winterräder,
ja,
wo wir die rangeschraubt haben.
Okay, es gibt ja jetzt so diese Schutzbleche, die du dann einfach mit so Gummibändern
ja,
fest.
Ja.
Fixierst
nee,
quasi.
Wir hatten zum Teil schon richtige Winterräder, die nur dafür da waren. Ne? Und dann halt auch
ja, das macht ja Sinn, weil ihr seid ja auch immer in der Gruppe gefahren.
Ja, genau.
Da macht es ja auch vollkommen Sinn, weil wenn du jetzt einen in der Gruppe hast, der nur so ein Steckschutzblech hinten dran hat, dann wird er halt selber nicht dreckig, aber der Rest wird halt dreckig. Oder nass, wie auch immer.
Habt ihr nie Gruppentraining gemacht?
Nö. Auch, ich weiß, also in den Jugendklassen, dann bist du halt dreckig geworden, ganz ehrlich, also.
Nee, bei uns
aber
war
so
halt echt,
später bei den Profis, als wir uns dann in der Gruppe getroffen haben, da war das auch immer so eine Vereinbarung, dass wir gesagt haben, okay, Schutzblech, das muss schon hinten um den Reifen rumgehen, weil sonst brauchst du halt nicht Doppelreihe zu fahren. Ne?
Ja, bei uns gab es ja früher auf jeden Fall, da jetzt Aschaffenburg, Frankfurter Raum, auch wenn wir dann teilweise schon in Frankfurt im Verein waren, haben ja hier Patrick und ich, mein Kumpel, immer zu zweit oder alleine trainiert und dann war das auch nicht so richtig nötig. Und ich hatte auch immer, ich konnte mir nur ein Rad leisten, fertig. Und war dann halt auch, ich habe ja erst mit 15 angefangen und bin dann auch erst mit 16, 17 so richtig irgendwie wild geworden mit Rennradfahren. Dann hast du noch nicht so die Infrastruktur oder Logistik gehabt, dass dir irgendjemand gesagt hat, okay, du brauchst jetzt hier ein Winterrad, fährst mit starrer Narbe und sowas. Das war alles, ich bin einfach ein Rad immer gefahren. Das ist jetzt der erste Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mehrere Räder habe. Dieses Jahr.
Ja, aber diese Winterradgeschichte, die habe ich auch schon früher nie verstanden. Also.
Ja, aber ey,
und eigentlich, also so ein Winterrad, ne, Basti, weil du gesagt hast, das hat eigentlich auch nichts gekostet, weil die Winterräder, die ich dann gesehen habe bei Leuten, die sind so scheiße und so alt gewesen, da hast du wahrscheinlich noch Geld für bekommen, dass du das.
Ja, aber du musst es ja trotzdem irgendwo herbekommen. Du musst ja, solche Räder kriegst du ja von irgendjemandem, dessen altes Rad das ist oder das ist dein altes Rad gewesen irgendwie. Und sowas hatte ich halt nicht. Waren auch keine Leute außenrum, die irgendwie alte Räder hatten. Und damals gab es auch kein Gebraucht, gab kein Internet.
Das stimmt allerdings.
Aber ey, ich habe euch
so
doch.
Alt,
jetzt sind Leute, die
Internet.
Fragen sich so, wie, da gab es noch kein Internet.
Ich habe euch doch letzte Woche gesagt, dass Marco Brenner gerade extrem in meine Anerkennung gestiegen ist, als er seine Story gepostet hat mit seinem, was, Colnago, ja, ne?
Ja.
Colnago Stahlrad mit starrer Narbe, richtig geiles Ding.
Ist 30 Jahre alt, von seinem Vater. Noch so ein altes Rad von seinem Vater irgendwie, hat er sich jetzt umgebaut. Baut sich da jetzt wohl noch ein Powermeter dran. Ich weiß gar nicht, wie kompatibel das sein kann. Also,
stimmt.
Ich weiß nicht, welches Powermeter er dann dafür vorgesehen hat. Fällt mir gerade so auf.
Ach,
und dann wird er jetzt auch noch eine Zeit lang fahren, weil die neuen Räder bekommt das Team erst Ende des Jahres.
Wen haben die
also
jetzt?
Jetzt seine
Scott, ne?
Scott, ja.
Ich glaube, weil viele Hersteller Lieferschwierigkeiten haben, ne? Das ist halt echt krass.
Ja, ich meine, ist ja sowieso, wenn Profiteam den Radhersteller wechselt, dauert das ja sowieso immer alles ein bisschen länger, ne? Weil
aber nicht beim World Tour Team bis Ende des Jahres, ne? Also ich denke, das ist einfach gerade durch Corona.
Ja, je nachdem, wann der Deal gemacht wird.
Ihr könnt ja mal kurz den normalen Ablauf klären, das weiß ja keiner. Profiteam trifft sich im Dezember, glaube ich, das erste Mal. Ne? Ah, okay, ich übergebe das.
Ja, eigentlich früher. Das geht ja halt gerade alles nicht.
Ja.
Und klar, es gibt noch, jetzt dazu kommen noch die Lieferschwierigkeiten, die Paul anspricht, aber wenn jetzt zum Beispiel De Koenig nächstes Jahr neue Fahrer bekommt, die werden ja weiterhin auf Specialized fahren zum Beispiel, da hat das Team auf jeden Fall noch ein paar Rahmen oder Räder auf Lager, dass das erstmal den neuen Fahrern geben kann. Und jetzt, wenn so ein Team den Radhersteller wechselt, dieses Übergangsjahr, ist halt zu irgendeinem Zeitpunkt
ganz gutes Beispiel.
Gibt's halt keine Räder mehr, so ungefähr.
Ganz gutes Beispiel ja gerade Nils. Der hat letztes Wochenende, glaube ich, oder vorletzte Woche hat er sein neues Specialized bekommen, auf dem er jetzt
fährt. Ja, genau. Das hat der in einer guten Folge übrigens von Plan Z.
Habe ich auch gehört.
Angekündigt und konnte man auf Social Media schon sehen, wenn man genau hingeguckt hat.
Obwohl man noch nicht darf,
trainiert, ne? Der jetzt schon wieder. Ja, wobei da gibt's ja so, das ist von Team zu Team tatsächlich unterschiedlich. Da gibt's eigentlich so eine Vereinbarung, dass wenn ein Fahrer das Team wechselt, dass man zumindest mal das neue Rad benutzen darf, jetzt in der Übergangszeit, weil die Verträge von einem Radteam, die gehen halt immer vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Mhm. Aber die Saison ist halt ein bisschen eigentlich verschoben, ne? Also die endet ja meistens Ende Oktober und dann wechselt der Fahrer ja eigentlich schon mehr oder weniger ins neue Team. Kriegst einen neuen Trainer, neues Material eben schon. Und
aber der Klassiker ist ja,
da gab es auch öfter dann schon mal die Idee, das anzupassen, aber es hat sich bis jetzt eben noch nicht durchgegeben.
Im Dezember-Trainingslager die neuen Fahrer noch die Trikots vom alten Team anhaben.
Genau, ja.
Ja, das ist halt die Vertragsstruktur, ne? Aber das ist halt, das wird irgendwie auch immer undurchsichtiger, weil es gibt dann auch einige Teams, die fahren ja dann irgendwie in Asien Ende des Jahres noch Rennen bis im Dezember rein zum Teil machen, dann ist ihre Pause. Also ich meine, wie willst du das irgendwie richtig auflösen? Ne? Das ist halt schon nicht so einfach.
Ja, ja, aber die meisten World Tour Teams hören doch eigentlich schon vorher auf, oder?
Ja, nee, aber ich würde sagen, du kannst ja nicht nur für die World Tour, musst du allgemein sowas anpassen. Ja. Cross ist ja krass.
Nee, muss ja auch nicht gleich sein. Also es könnten ja auch die World Tour Teams einfach nur machen, aber
dann dürfte aber zum Beispiel kein World Tour Team mehr Tour aufeinander fahren, was ja sonst immer irgendwie im November ist schon fast so. Also das, du musst halt dann irgendwo Cut machen, aber Cross
ja, aber ist Dezember, ja auch. Dezember wäre ja okay. Ja. Cross ist ja meistens ist ja sowieso Cross. Noch geregelt. Extra geregelt, ne, Cross.
Nee. Also die haben Verträge bis zum 1. Und ab dem 1. sitzen die auf dem neuen Rad. Also die fahren am 31.12. noch Rennen und dann fahren sie am 1.1. auf dem neuen Rad inmitten der Saison mit neuen Klamotten.
Da ist echt?
Ja, im Cross gibt es die gleichen Regeln wie
Da hat doch auch mal, Mathieu van der Poel hat auch mal in der Saison das Rad gewechselt.
Von Specialized of Canyon, von Stevens
of Canyon. Okay, aber das ist eigentlich eher die Seltenheit. Da ist es ja meistens auch so, dass die ja mehrere Jahre den Vertrag mit irgendeinem Sponsor haben und das dann so ein fließender Übergang
ist. Ja, aber auch zum Beispiel Wout. Wout ist ja auch von, ich glaube, Colnago dann zu, genau, Wout van Aert von Colnago zu Bianchi gewechselt. Also es ist dann schon so,
manchmal der ist ja, glaube ich, dann erstmal auf Stevens gefahren, oder? Noch
kurz. Oder auf Stevens oder sowas. Also das wechselt halt so auf einmal, die Verfehler fahren einen Tag vorher noch das Rad, auf am nächsten Tag müssen sie das andere fahren. Das ist dann schon manchmal ziemlich hart.
Mit Besenwagen fit durch den Winter. Nahrungsergänzung, klar, hat irgendwie jeder von uns schon mal gehört, ne? Wer irgendwie sportlich aktiv ist, dem wird das hier und da angeboten und der weiß auch, dass das sinnvoll ist. Und wie wir auch in der letzten Folge von Teamarzt Dirk Tenner gehört haben, hat sich das einerseits verändert im Profisport, andererseits ist es eben sau wichtig für Regeneration und dass du weiter Leistung bringen kannst. Und dann haben wir uns einfach mal mit einem Provider für so natürliche Vitaminsupplemente und Performance Food zusammengetan. Und das ist Brain Effect.
Brain Effect hat eine ganze Menge Produkte und alles unter der Erfolgsformel Eat, Perform, Sleep. Ich habe mir da jetzt eins rausgesucht und zwar ist das Vitamin D3 Öl, weil das mache ich jetzt schon längere Zeit. Da habe ich mir einmal das genau angeguckt, eben diesen Vitamin D3-Mangel, den man so hat und eben auch als Sportler ist das ja auch besonders wichtig, im Winter fit zu bleiben und ich habe das damals noch mit dem Gedanken mehr Leistung auch ausprobiert, habe einen extra Bluttest gemacht, den entsprechenden Wert rausgefunden, dann einen Zielwert angepeilt, einmal hochgepusht den Vitamin 3-Gehalt und habe dann einfach über den Winter gemerkt, dass ich deutlich mehr Energie hatte und deswegen ist das mein Produkt, was ich euch jetzt hier besonders ans Herz legen kann. Das ist in Deutschland hergestellt, kommt als Tropfenform, also kann man leicht dosieren und das geschmacksneutral kann man sich überall, wo es gerade passt, reintropfen oder halt direkt auf die Zunge.
Da ist K2 mit drin. Ich will natürlich immer wissen, was ich nehme. Deswegen habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht. K2 braucht der Körper irgendwie, um das Vitamin D besser aufzunehmen. Das aktiviert so ein paar Proteine. Und dann dachte ich mir noch, ey, wieso eigentlich 3? Und habe rausgefunden, es gibt Vitamin D1, 2, 3, 4, 5. Und nur das 3 ist das Natürliche, das, was der Körper auch selber produziert. Die anderen sind alle synthetisch. Genau. Im Winter sagst du, kriegen wir zu wenig Sonnenlicht. Ich glaube, ich habe das auch schon mal recherchiert und nehme ja auch schon länger Vitamin D, dass wir als Sportler, je nachdem wie viel wir machen, sowieso immer zu wenig davon haben, weil wir das rausballern.
Mit dem Code BESENWANG20 bekommst du zum Beispiel das Vitamin D3, aber auch alle anderen Produkte im Brain Effect Shop. Und da sind auch echt noch ein paar Sachen dabei, die mir ganz gut gefallen haben. Und da kann ja jeder mal schauen, was er da für sich so entdeckt.
Dieses Nee von Fossisa können wir auch mal übrigens Sticker oder ein T-Shirt draus machen.
Nee. Das ist nicht so.
Oder vielleicht so einen geilen Einspieler.
Ja.
Nee. Und dann so ein Finger nach oben, genau. Auf den Sticker drauf. Nee.
Oh Gott, ja. Anzeige ist raus. So, ein Thema, was ich auf jeden
Pöbel Fossi.
Auf jeden, genau, können wir noch kurz weiter pöbeln.
PV. Pöbel
Fossi, ja. Rant. Was ich nochmal besprochen haben wollte, und ich glaube, Paul auch, ist, dass vor ein, zwei Wochen bekannt gegeben wurde, dass Canyon SRAM Chloe Dygert signed, unter Vertrag nimmt. Und ich habe mich so ein bisschen gewundert. denn hat jetzt garantiert nicht jeder mitbekommen, der nicht den ganzen Tag in irgendwelchen Radsportmedien rumhängt. Aber vor, ich weiß nicht, ein, zwei Monaten, lange ist es auf jeden Fall noch nicht her, gab es so einen kleinen Skandal, dem auch der gute Quinn Simmons zum Opfer gefallen ist. Also sagen wir mal, einen selbstverursachten Skandal.
Ja, aber bei ihr war es, glaube ich, nochmal so eine andere.
Es war noch ein bisschen härter, ne? Ja.
Ja, und bei. Aber ganz. Aber ich habe. Entschuldigung, aber das, ich finde, Quinn Simmons war in meiner Blase offensichtlicher als Chloe.
Stimmt.
Chloe Dygert hast du nur rausgefunden, wenn du danach gesucht hast. Und Quinn Simmons war halt so omnipräsent. So.
Genau, weil aber halt auch Chloe Dygert zu dem Zeitpunkt ist ja die ganze Zeit für ein etwas kleineres amerikanisches Team gefahren. Und deswegen nicht in diesem Medienfokus gestanden, wie ein Quinn Simmons, ja, der bei Trek Segafredo also fährt. Wir müssen Simmons trotzdem ja noch mal kurz genau erklären, was überhaupt war.
Also Quinn Simmons hat ja auch aktiv eine Aussage getroffen. Und bei der Dygert war es dann eben nur so, dass man auf Twitter eben sehen kann, welche Beiträge sie liked.
Genau.
Und
was übrigens
die waren
auch
halt schon eindeutig
ist.
In die.
Ist auch aktiv, aber
ja,
nicht nochmal.
Genau, aber.
Genau. Aber.
Das war eigentlich der Unterschied und deswegen hat es.
Die Sachen, die.
Erstmal keine Wellen geschlagen. Es hat dann erst durch Quinn Simmons quasi auch die Wellen geschlagen, weil dadurch haben dann auch alle Leute gesagt: Ja, gut, aber wenn ihr jetzt ihn hier an den Pranger stellt, dann guckt doch mal, was sie macht. Und so kam es eigentlich.
Ja, es bleibt wenig im Verborgenen in dieser Zeit. Für viele Leute ist jetzt immer noch nicht klar geworden, was eigentlich passiert ist. Quinn Simmons hat, ich glaube, auf selbst einen Tweet abgesetzt oder auf einen Tweet geantwortet.
Genau.
Der von einem größeren Radsport oder einem kleineren, größeren.
Von einer Journalistin.
Ja. Radsportjournalisten, Journalistin abgesetzt wurde, dass man ihr entfolgen könne, wenn man Trump wählt. Sowas war das, oder?
Genau.
Genau.
Und dann meinte Quinn Simmons so, okay, ciao. Und dann ging der Shitstorm los und dann hat er halt auch nochmal den Fehler gemacht, dass er dann nochmal auf Antworten auf diesen Tweet geantwortet hat und so ein bisschen ja, beleidigend wurde. Das Ganze wurde dann aber relativ schnell von, ich glaube, innerhalb von Stunden von Trek Segafredo aufgelöst. Habt ihr da noch
Was heißt aufgelöst? Also die haben den ja daraufhin erstmal suspendiert, aus allen Rennen auch rausgenommen. Also der wäre ja noch wahrscheinlich die Klassikersaison irgendwo gefahren. Und er hat da eben zu seiner Aussage eben noch so ein paar Smileys benutzt, die eben ja, eine schwarze Hautfarbe irgendwie dargestellt haben, was ihm da dann noch vorgeworfen wird. Und daraufhin hat ihn eigentlich das Team suspendiert mit der Nachricht so, okay, wir werden das intern verfolgen, was da wie das sein kann und wie das passiert ist. Und diese Suspendierung haben sie jetzt eben aufgehoben und ihn so ein bisschen in Schutz genommen und sein Alter halt da eben als Argument genommen, dass man ihn da nicht so, dass er noch die Möglichkeit hat oder wollen ihm die Möglichkeit geben, sich vielleicht nochmal umzuorientieren. So habe ich das jetzt zumindest wahrgenommen oder aufgefasst.
Ja, ja, so ist es auch. Also habe ich es auch wahrgenommen. Also würde ich es auch verstehen, er darf jetzt auch wieder fahren, dann ab nächsten Jahr, von daher keine weiteren.
Ja, das ist ganz klar. So die haben gar nicht jetzt mal mehr so seine Aktion bewertet, sondern eben gesagt, ja, ist halt ein junger Typ, ist 18, gerade 18, ne, ist halt eben von den Junioren auch direkt in die World Tour gewechselt. Ich kenne sein privates Umfeld jetzt nicht, aus dem er kommt, aber ich hatte da auch jetzt oder habe immer noch nicht so eine Meinung, wie man damit am besten umgeht. Also ist ganz klar, dass die Aussagen von die er trifft, da völlig fehl am Platz sind. Aber er ist halt eben auch erst 18. So, da hat man vielleicht nochmal Ansichten, die nicht okay sind. Aber was machst du mit so einem, ne? Lässt du ihn dann fallen und ja, er macht halt irgendwie weiter mit dem, was er so macht, oder versuchst
du
das wirklich
halt
aktiv anzugehen, aber das ist so ein bisschen undurchsichtig, ne? Ja, ja, das gut, ist ein bisschen undurchsichtig, was da jetzt wirklich hinter den Türen passiert.
Ja, aber
ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber
das Falsche ist halt, wenn du jetzt auch bei der Chloe, wenn man anfängt, Leuten einfach nur beizubringen, dass
ja, wir ihre Meinung kurz quasi... erst nochmal sagen, was Chloe dann überhaupt, weil das ist eigentlich nochmal so ein bisschen härter. Lassen wir jetzt mal Trump sein, wer er ist. Quinn Simmons hat wirklich quasi nur seine Unterstützung für Trump signalisiert. Der demokratisch gewählte Präsident der USA ist, dass er ein Trottel ist, ist ja, jetzt erstmal ja.
Nicht ganz, der hat eben auch solche Tweets, die jetzt nicht ganz so eindeutig waren, wie die Deigert geliked hat, aber es geht auch in die Richtung und man hört eben so, dass er da schon eine recht klare Einstellung hat politisch und
ja gut, ja, auf jeden Fall. Das ist
halt alles so ein bisschen undurchsichtig, ne?
Chloe Dyer dann auch noch so Tweets geliked, die White Privilege leugnen und irgendwie linker, schwarzer Black Lives Matters Bewegung irgendwie negativ kritisch beschönigend ausgedrückt gegenüberstehen. Es wird dann schon relativ eindeutig, was derjenige denkt, der das liked. Gut, das ist die Vorgeschichte, jetzt ein bisschen ausführlicher geworden. Jetzt einen Monat später oder zwei Monate später nimmt dann Canyon SRAM sie unter Vertrag. War ich so ein bisschen ratlos dann über dieses Signing in dieser Zeit mit so, muss man dann auch mal sagen, so ist das richtige Zeichen dann für... Ja, also es spielen ja verschiedene Faktoren da rein. Man will irgendwie wahrscheinlich irgendwie auf dem amerikanischen Markt Fuß fassen, aber ob das so der richtige Weg ist, muss ich auch mal, weiß ich nicht, unseren Partner hier, ne? Ich meine, bei Canyon SRAM ist auch noch Rafa Sponsor, die doch auch stark für diversifiziert stehen.
Ja, also erstmal wissen wir nicht, ob sie unterschrieben hat oder einen Vertrag vorgelegen hatte, vor dem Vorfall, also vor der WM.
Das stimmt.
Und was ich vorhin schon sagen wollte zu Quinn Simmons, ist jetzt halt auch der Umgang damit, ist halt, ich meine, das Statement von Canyon SRAM und auch von ihr, also was Canyon SRAM ja einfach geschrieben hat und sie
das
kopiert. Das
kommt als nächstes, kam jetzt diese Woche, das ist die nächste Entwicklung da drin, das musste natürlich sein, es war auch irgendwie klar, dass sowas jetzt kommt. Du kannst weitererzählen.
Ja, genau. Erstmal das Statement. Also ich finde, dass das Statement kam zu spät, weil es kam meiner Meinung nach erst nachdem es sehr viele, ich glaube, man hat so ein bisschen gehofft, dass Chloe Dygert nicht so richtig auf dem Radar war damals mit der Aktion, weil Quinn Simmons so omnipräsent war und dass man, glaube ich, gehofft hat, dass das irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fällt und man sich einfach nur darüber freut, oh, sie hat einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben. Also das hat für mich einen Anschein gehabt. Und dass das Statement dann quasi im Nachhinein kam, weil man gemerkt hat, okay, gut, Social Media wird das nicht ganz so positiv aufgenommen, wir müssen irgendwie Stellung beziehen. Ich finde gut, dass man Stellung bezieht, aber gleichzeitig ist halt immer irgendwie auch die Frage, wie bei Quinn Simmons, was vermittelst du diesen Athleten jetzt in Zukunft? Gibst du denen einfach nur Schulungen, damit sie ihre eigene Meinung quasi unterdrücken und sie nach außen so nicht mehr präsentieren? Das ändert wiederum nicht den Menschen an sich und auch nicht die Einstellung anderen Menschen gegenüber. Von daher finde ich das halt ein extrem schwieriges Thema und ich weiß auch nicht, wie man da richtig rangehen sollte. Aber
ich meine, ihr seid beide Profis gewesen, ne? Ganz im Ernst. Ich habe mir dann auch vorgestellt, ich bin jetzt irgendwie Tanja oder so, der sich das Problem nicht mehr so richtig stellt. Wenn wir demnächst nochmal drauf eingehen. Aber du hast dann sie als Teamkollegin und weißt, was sie für Ansichten hat. Das ist ja auch irgendwie...
Ja, also ich glaube,
da werden die Fahrer in den Team, also ist jetzt meine Meinung, oder das wäre auch meine Einstellung damals gewesen, glaube ich schon ziemlich klar sagen, so, das ist nicht cool, was du denkst. Also... was mich viel mehr interessiert, ist jetzt halt, wie die Teams eben damit umgehen. Also was Paul schon sagte, ob man da jetzt einfach so ein Mediatraining gibt, ja, was ist gut zu kommunizieren, was behältst du lieber für dich, oder ob man da jetzt wirklich hingeht und ihm vielleicht mal so ja, jemand an die Seite stellt, der ihm da vielleicht mal seine ganze Haltung hinterfragt. Und das ist eigentlich das, wo ich jetzt denke, da müsste man transparent mit umgehen und sagen, hier, wir machen das und das und wir machen das auch und das sind jetzt hier, das ist der Prozess, der hier gerade stattfindet. Aber bis jetzt war das für mich alles so ein bisschen undurchsichtig.
Ganz ehrlich, wie realistisch ist das in einem Radprofi-Team?
Nee, ja, natürlich das ist es nicht halt, realistisch, ne? Aber das ist nicht allgemein.
Aber das wäre jetzt quasi ein konstruktiver Lösungsvorschlag.
Ja, ich finde, wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo das einfach ein omnipräsentes Thema ist und wo man genau mit solchen Sachen erstmal entweder ein falsches Signal setzt und dann so ein fadenscheiniges 5 Zeilen Twitter-Pamphlet raushaut, ist halt nicht die Lösung dafür. Entweder du setzt ein falsches Zeichen. Ja, also da, ich habe ja, ich auch gleich also gesagt, das fällt denen auf die Füße.
Es ist ja jetzt nicht nur nicht in dieser Twitter-Radsport-Bubble, in der das diskutiert wird, sondern das wird ja jetzt eben auch von den größeren Radsportmedien aufgegriffen, die Diskussion. Und auch da ist eine Aktivität in den Kommentaren wie bei keinem anderen Post, den ich da jemals verfolgt habe.
Ja, weil es ein interessantes Thema auch ist. Es ist ein wichtiges und ein interessantes Thema. Und ein Thema, was halt die Zeit einfach bewegt. Und da hast du dir halt auch jetzt so ein Thema ins Boot geholt als Team.
Ja, also ja. Ich hoffe für Canyon Swam, dass sie damit offen umgehen und auch wie sie, also auch eine Offenheit über dem, wie sie die Sache intern handhaben, dass wir einfach auch als Öffentlichkeit irgendwie Einblick haben, okay, was passiert, was versucht man uns zu unternehmen, aber allgemein finde ich schon erstmal gut, dass der Sport politischer wird und dass man aber auch, dass sie auch diese Leute rausfiltern, die vielleicht eine zum Teil auch ein bisschen menschenverachtende Einstellung haben, ja, oder halt einer Minderheit nicht aufgeschlossen gegenüber sind, ja, oder aus ihrer Sicht Minderheit, oder ihre eigenen Privilegien vor allen anderen sehen wollen. Finde ich schon gut, dass sowas offengelegt wird und dann vielleicht auch Karrieren dadurch, ja, vielleicht nicht so verlaufen, wie sie früher verlaufen werden. Ich finde das auch wichtig und was ich ja damals schon gesagt habe, ich finde, der Sport kann sich nicht mehr dahinter verstecken, nicht politisch zu sein, weil es einfach mittlerweile nicht mehr geht. Aber genauso müssen wir Medien, wozu ich uns auch zähle, aber auch offen gegenüber Leuten sein, die konservativ sind. Ja, also ich meine, nicht jeder vertritt meine Meinung da draußen. Also ich meine, das ist auch in Ordnung. Und ich glaube, wir sind auch dahingehend offen, ja, bis auf eine ganz klare Richtung. Aber auch da muss der Sport halt auch offener dann werden und sagen, auch verschiedene Meinungen akzeptieren, bis zu einem bestimmten Rahmen halt, ja, oder bis zu einer bestimmten Grenze, wo es dann einfach nicht mehr akzeptabel ist und was du dann auch im Ganzen bekämpfen musst.
Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was du da ansprichst.
Genau, und deswegen, also ich bin echt gespannt, wie Canyon Swam das handhabt und ich meine, ich habe großen Respekt, oder wir haben, glaube ich, alle großen Respekt vor Ronny Lauke und von dem, was er da aufgebaut hat. Die haben sich halt leider irgendwie jetzt gerade
da an so einen befürchte, dass man das halt jetzt so ein bisschen totschweigen will und dass man das vielleicht glaub, von Anfang an gehofft hat.
Das wird eben nicht funktionieren. Also,
gerade im Frauenrad, ich glaube, Frauenradsport ist da schon, ich glaube, Frauenradsport ist noch ein bisschen sensibler sogar, weil die mit so ganz, ganz vielen anderen Problemen eh zu kämpfen haben, ja. Also die sind ja eh in vielerlei Hinsicht benachteiligt, ja. Sei es bei Preisgeldern, also überall einfach, ja, mehr oder weniger. Und ich glaube, da wird sowas noch eher aufgegriffen und auch vielleicht auch von der Seite der Fahrerin eher noch bearbeitet als vielleicht im Männerratsch, wo man sagt, gut, ich gehe abends nach Hause, krieg meinen Check da jeden Monat und das war's. Ich glaube, da ist der Frauenradsport eventuell ein bisschen sensibler unterwegs.
Ja, weil der Check auch einfach nicht hoch genug ist, um deine Ideale hinten anzustellen.
Ja.
Mich würde ja tierisch interessieren, von welcher Seite aus dieser Vertrag zustande kam, wer da jetzt das Hauptinteresse hatte, ob es wirklich das Team war, das Chloe Dygert holen wollte oder einer der Sponsoren.
Ich glaube, Paul hat ja eben schon einen Faktor angesprochen, der da wahrscheinlich eine große Rolle spielt und das ist eben der Zeitpunkt des Vertragsschluss. Also mir war das ja auch die ganze Zeit nicht bewusst, welche politische Einstellung die Fahrerin da jetzt zum Beispiel hat. So, wer wusste das schon? Außer der jetzt ihr so folgt, dass sie und eben nachschaut, was liked die Person eigentlich? Also, wer macht das schon bei einer anderen Person? Ich mache sowas nie. So, man sieht es halt, ne? Das ist aber auch noch gar nicht so lange auf Twitter, dass man da irgendwie so durch den Algorithmus halt Tweets vorgeschlagen bekommt, die irgendjemand liked, dem du folgst. Und das hatte man ja auch bei ein paar anderen Leuten, die da, das war jetzt keine politische Richtung, in die sie da Posts geliked haben, aber die dann irgendwelche pornografischen Inhalte einfach geliked haben, so, ne?
Und ja, dann wir können auch sagen, wie das war. Also,
das war ja bei mehreren Leuten, deswegen will ich ja nicht so einen rauspicken, aber man muss da halt einfach dann, ja, vielleicht hast du die Fahrerin einfach unter Vertrag genommen und wusstest dann und hast das alles noch nicht auf dich zukommen sehen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, die man beobachten muss. Und ich bin auch gespannt, wie das wie die Teams damit mit umgehen. Ja? Also ich will jetzt gar nicht sagen, wie sie da rauskommen, weil sie müssen ja damit umgehen. Die sollen ja eben nicht da rauskommen, sondern die müssen das ja irgendwie aktiv angehen, das Thema. Und ich glaube, das ist halt auch irgendwo das Problem. Ne? Ich meine, Quinn Simmons, den hattest du halt auch schon zu dem Zeitpunkt 8 oder 9 Monate im Team. Und der hat auch noch einen gültigen Vertrag für nächstes Jahr. Und da weiß ich nicht, wie da die Rechtslage ist, so einen da auch komplett zu feuern direkt, ne? Wenn er sagt, ich supporte Trump und benutze da so ein Smiley mit einer schwarzen Hautfarbe. So. Also ich weiß nicht, das geht, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Aber das sollte es ja auch dann in dem Fall nicht sein. Also du musst dem Jungen ja irgendwie auch noch mal vielleicht was vermitteln. So, da sehe ich auch das Team ein bisschen in der Verantwortung.
Jo. Also, was du auch angesprochen hast mit diesen sexistischen Sachen von einigen Sportlern, also männlichen Sportlern, das ist halt so, ich meine, die können ja letztendlich alle machen, was sie wollen. Ja, auch da wieder bis zu einer bestimmten Grenze. Aber ich finde, jeder muss halt lernen, dass er mit den Konsequenzen im Nachhinein zu leben hat und sich nicht beschweren und rumjammern, wenn er irgendwelche Gehaltseinbußen hat oder einen Vertrag nicht mehr bekommt oder schlecht dasteht in den Medien, weil jeder hat das halt in der Hand, ne? Und daher manchmal, und ich finde Social Media in der Regel eigentlich eher scheiße und es macht, glaube ich, mehr kaputt, als dass es irgendwo hilft, aber da deckt es ja zum Glück manchmal auch die Persönlichkeiten von Menschen auf und man kann dementsprechend dann selber auch als Fahrer oder als Sponsor handeln in Zukunft.
Jo.
Würdest du mir bitte mein Poesiealbum schreiben? Vielen Dank.
So, ich habe mir schon länger ein paar Fragen an euch notiert. Fragen, die mich vielleicht tatsächlich persönlich interessieren, da wir gerade über Vertragsabschlüsse geredet haben. Eine davon ist, ob es in euren Karrieren Momente gab, und bei Fossi weiß ich, es gab mal so einen, wo ihr in direkter Konkurrenz zu einem anderen Fahrer, vielleicht sogar irgendwie einem Freund, standet um den Vertrag und nur einer konnte den kriegen und der andere stand ohne da. Und Fossi kann vielleicht anfangen, weil ich weiß, da gibt es eine Situation mit einem ehemaligen Besewagen-Gast, nämlich Dominik Klemme. Vielleicht gibt es auch noch was anderes.
Das ist die einzige, die mir auch bewusst ist. Und zwar ging es damals darum, dass wir beide in unserem letzten Jahr U23 waren, beide fürs Team La Monta gefahren. Ich weiß gar nicht mehr,
ihr seid sogar beide im selben Team gefahren, das hatte ich nicht mehr
auf dem Schirm. Ja, genau. Und waren, also, ja, sind immer noch gute Freunde und damals halt auch schon und haben mega viel Zeit miteinander verbracht. Und auf jeden Fall saßen wir zusammen an einem Tisch mit Holger Sievers, Teammanager von La Monta damals, glaube ich, war mit dabei. Und dann Gary van Gerven, Teammanager von Team Milram, der bekorbte Holländer. Und wir saßen halt so am Tisch und wir wussten halt, es gibt eine Entscheidung und dass einer von uns den Vertrag nicht bekommt. Ja, und in dem Fall war das halt leider Dominik.
Leider.
Oder eigentlich muss man sagen, leider habe ich ihn bekommen. ich glaube, so rum ist richtig, weil am Ende des Tages ist Dominik bei Saxo Bank gelandet und danach die Klassiker mit Fabian Cancellara gefahren, der die dann auch gewonnen hat. Und ich bei Milram musste mich mit Kapitänen rumschlagen, die keine Kapitäne sein konnten, wollten. Mit
gelben Schuhen und China Lightweights.
Und genau, von daher hat er, glaube ich, den besseren, oder da kann man fast sagen, dass es sein Glück war, dass ich den Vertrag bekommen habe.
Ja, mir geht's ja speziell so um die Situation, ne? Du
war scheiße.
Diese also, Konkurrenzsituation.
Mega weirde. Wir wussten es, war mega weird. Aber man muss damals sagen, dass bei Dominik hat es halt irgendwie so einen Schalter umgelegt. Ich glaube, dann gewinnt er auch 2 Etappen mit der Tour de l'Avenir und war einfach da mega, also da war eh schon stark. Und ja, gewinnt noch eine Regio-Tour-Etappe dann, glaube ich sogar.
War auch deutscher Meister aber schon zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja, genau. Und ja, da war halt, keine Ahnung, es war halt einfach hart. Gut, ich war auch eine Woche später Vize-Europameister. Also wir waren beide schon auf einem ziemlich hohen Niveau unterwegs, unterschiedlichen Arealen. Und ja, für mich hat er damals gesprochen, dass ich auch noch cross gefahren bin. Aber wie gesagt, scheiß Situation.
Wann war das, 2008?
Genau. Aber ich glaube, für Dominik war es das Beste, was passieren konnte in dem Moment. Ja, im Nachhinein.
Von dem weiß ich auf jeden Fall auch, dass ihn das ganz schön, also wie du schon sagst, ne, bei ihm hat es zwar einen Schalter umgelegt, aber erstmal hat ihn das ganz schön runtergezogen. Der hatte dann, glaube ich, irgendwie so einen kleinen Breakdown erstmal. Weil ja, er dachte, er kriegt keinen Vertrag.
Genau, aber ja, manchmal sind ja solche Schicksalsschläge, die vermeintlich schlecht sind, dann auch positive. In seinem Fall war es auf jeden Fall positiv.
Da hat mir tatsächlich einer unserer ersten Gäste, obwohl mir kam das vor, als ob der schon irgendwie in der Mitte dabei war, hier unser Dr. Sebastian Zeller, der hat mir dazu vor kurzem eine Studie weitergeleitet und da geht es eben genau darum, also was macht letztendlich einen erfolgreichen Athleten aus, ne? Das ist ja eben die, wie er damit mit solchen Rückschlägen umgeht und gar nicht, ja, also es gibt viele Leute, die sind gleichmäßig talentiert und der eine geht halt mit einer Situation anders um als der andere und das haben die untersucht, inwiefern das so ist und da geht es eben besonders darum, wie man solche negativen Ereignisse verarbeitet.
Warst du denn auch schon mal in solchen Situationen?
Ja, also denke ich mal, ist jeder Fahrer irgendwo, ne? Also vielleicht jetzt nicht mit in so einer Situation wie Paul jetzt nicht. Also ich saß jetzt nicht mit meinem besten Freund oder Teamkollegen bei einem Teammanager und da ging es entweder, da gab es nur A oder B. Das ist natürlich schon eine krasse Situation. Ich weiß auch nicht, warum man das damals so gemacht hat. Würde ich da jetzt heutzutage auf jeden Fall anders handeln. Ja, aber du stehst halt andauernd mit anderen Leuten deines Fahrertyps in Konkurrenz irgendwo, ne? Das gehört halt zum Profigeschäft mit dazu. Die Situation ist vielleicht noch so ein bisschen anders, wenn man sich die Amateurfahrer oder die U23-Fahrer so ein bisschen anschaut, die ja auch viele wichtige Wettkämpfe, um sich für die Profilaufbahn zu empfehlen, mit der Nationalmannschaft bestreiten. So, da hast du ja dann auch immer noch eine Hierarchie in der Mannschaft, da gibt es einen Kapitän und so weiter. Und das fand ich immer so ein bisschen, ja, also ich hatte damit nie ein Problem, zum Beispiel, als ich selber in der Situation war. Bin da auch meine Rennen für andere Leute gefahren, also ein John Degenkolb, für den habe ich damals auch Etappen bei der Tour de l'Avenir gefahren und da muss man aber sich irgendwann halt immer die Frage stellen, so, was mache ich jetzt? Helfe ich da jetzt oder fahre ich jetzt aufs eigene Ergebnis? So war es zumindest früher. Heutzutage gibt es noch andere Wege, Profi zu werden, also eben da wird schon mehr auf die Leistungsfähigkeit geschaut, aber früher war das eben schon so, ne, dass du dich über Ergebnisse qualifiziert hast letztendlich für einen Profivertrag und gerade bei so zusammengewürfelten Mannschaften wie der Nationalmannschaft muss man da halt irgendwann schauen, dass man auch sein Ergebnis hat so und das war immer so ein bisschen so eine weirde Situation, weil also generell die ganzen Jugendklassen ist es ja so, ne? Du empfiehlst dich ja immer für höhere Aufgaben. Ist der Radsport ja so eine Mischung aus Mannschaftssport und Individualsport. Und aus den Jugendklassen kommen halt auch eben nur ein paar rauf in die Profis. Und da kommt man irgendwann immer in so eine Situation, wo du eigentlich gegen deinen Teamkollegen gewertet wirst zumindest, ne?
Da ist der Radsport manchmal ein ziemlich wilder Sport, weil eigentlich ist ein ziemlich gerechter, aber auch gleichzeitig ungerechter Sport.
Ja. Ja, muss man dann halt, ich meine, ich arbeite jetzt auch noch in dem Bereich so, das muss man den Jungs auch irgendwann mal so bewusst machen, ne, und versuchen da auch die, finde ich jetzt, also da die Chancen abzuwägen, so wer hat jetzt hier die besten Chancen und das versuchen den Sportlern zu vermitteln, dass man in dem einen Rennen eben besser für den anderen fährt als für sich selbst vielleicht und auf der anderen Seite irgendwo mal die Hilfe dann zurückbekommt. Weil das ist ja immer ein Geben und Nehmen auch. Ne? So habe ich das zumindest gesehen. Ich weiß nicht. Manche gehen da vielleicht auch so total auf dem Ego-Trip durch und denken sich einfach, scheiß drauf. aber ja, so bei den Profis wirst du eh immer mit irgendwelchen anderen Fahrern, die auf dem Markt sind, verglichen. Ne? Das ist halt einfach ein Angebot und Nachfrage. So, da, wenn da andere Fahrertypen, wenn da andere Sprintertypen auf dem Markt waren, dann wurde es natürlich immer verglichen. Das gehört mit einfach zu dem Business dazu.
Ich glaube, ich habe ihm, oder wir haben auch selbst Bock drauf, aber ich habe es ihm auch gesagt, Maurice, unser Ex-Praktikant, ist in nächster Zeit öfters mal in Köln und den werden wir hier auch mal wieder mit reinholen, weil der ist ja im Endeffekt genau in so einer
Situation.
Nee, heute nicht, aber
er hat
schon gesagt, er ist demnächst mal ein, zwei Wochen hier und dann zack.
Hat übertrainiert wieder.
Nee, der versucht gerade Crossfahren zu lernen, glaube ich.
Nee, mit Wagi, ne? Die haben jetzt so Lehrgänge, Jumbo-Lehrgänge mit Cross.
Genau. Was willst du noch wissen, Basti? Oder war es das schon?
Die andere Frage hebe ich mir einfach für ein weiteres Mal auf, für die nächste Solo-Folge. So, Schaufi, du hast das vorbereitet.
Ich habe was vorbereitet. Jetzt hast du ja mal verraten, dass ich das so vorbereitet habe. Ich wollte das jetzt so rüberbringen, als ob ich mir das alles jetzt so aus dem Stegreif hier. Ein
schön Referat, 10. Klasse.
Raushalte.
8. Klasse.
Ja, wenn man die Folge genau zugehört hat oder, auf Strava kann man mir ja nicht folgen. Bin ich in letzter Zeit echt viel Rad gefahren, verhältnismäßig viel, sagen wir mal so. Und da ist mir aufgefallen, es sind auf jeden Fall deutlich mehr Radfahrer unterwegs, als es so einfach auch in den letzten Jahren waren. Ja? Also ich kann mich nicht dran erinnern, auch um die Jahreszeit vor allem, wenn man mal 2-3 Stunden irgendwie unterwegs ist, so viele Fahrer getroffen zu haben, oder, Paul?
Ich war letzte Woche bei einem Freund essen, den ich jetzt irgendwie schon der wohnt auch in Berlin, aber wir haben uns jetzt seit irgendwie 2 Jahren nicht mehr richtig gesehen. Ich komme in diese WG rein und da fahren einfach alle Fahrrad. Also die sind vorher nie Rad gefahren und das sind alles voll die Fahrradfahrer jetzt. Auch die Freundinnen. Also die fahren, sie machen so Couple-Ausfahrten, also Couple-Couple-Ausfahrten und sind jetzt am Sonntag auch 190 Kilometer gefahren oder sowas. Oder 150. Also eine
190?
Distanz, ja, irgendwie so eine Distanz, die ich selbst nicht fahren würde mit so einem 27er Schnitt. Also ich habe da voll Respekt vor, aber die haben richtig Bock. Weißt du, also die haben sich halt irgendwie Räder gekauft, Klamotten, ich glaube bei Decathlon zum Teil auch, und ballern jetzt halt einfach da durch die Gegend und sind natürlich auch Besenwagenhörer, daher Grüße gehen raus, aber das ist einfach so geil. Auf einmal fangen Leute an, Rad zu fahren, die mit einem schon ewig befreundet sind, irgendwie auch, keine Ahnung, sind nie gefahren, auf einmal durch den Lockdown fahren die Rad.
Aber
also es ist so
krass. Ist das jetzt so, auch durch den Lockdown wurde das wahrscheinlich immer verstärkt, so, ne? Was sind so die Beweggründe, zumindest bei deinen Freunden?
Weiß ich nicht, einfach so.
Warum sind die jetzt auf einmal auf den Radsport gekommen oder aufs Rennradfahren oder aufs Gravelbiken oder Mountainbiken?
Das habe ich gar nicht so richtig nachgefragt. Ich glaube, das ist für viele, also jetzt hier in Berlin und Großstädte, glaube ich, so dieses Gefühl, rauszukommen. Also ich meine, laufen läufst innerhalb der Stadt. Selbst wenn du weit läufst innerhalb der Stadt. Und du musst, mit dem Rad kommst du halt raus, ne, in die Natur. Ich glaube, für viele ist das so, die jetzt nicht unseren Job machen, ja, ist es, glaube ich, so befreiend und ist halt, keine Ahnung, hat ja was Beruhigendes. Ich meine, mich nervt es hier zu trainieren mittlerweile so ein bisschen, weil ich halt auch alles kenne. Aber für die ist halt Brandenburg, eine brandenburgische Allee, ist es halt der Traum, weil halt da niemand ist. Ich habe halt keinen Bock mehr, weißt du?
Ich glaube, es gibt immer so eine Brandzelle quasi. Also es muss einer da sein, der andere ansteckt damit.
Genau.
Oder die anderen in der WG sagen, eigentlich ganz cool so, was du immer erzählst oder die Fotos, die du machst oder was auch immer.
So ist das bei dir immer gewesen.
So war das bei mir immer und so stelle ich mir das eigentlich auch immer vor.
In deinem Umfeld hat sich auch gar nichts geändert, oder?
In meinem Umfeld hat sich, ich kenne nur Radfahrer.
Die fahren weniger Rad.
Genau. Die fahren dann tendenziell weniger Rad, weil die jetzt älter werden. Und das ist, glaube ich, also zumindest mal in meinem Umfeld, ist das ist der Faktor Alter. In meinem Umkreis, ich habe viele Leute, die haben irgendwie einen anderen Sport gemacht. Die haben irgendwie Hockey gespielt oder Fußball oder so. Und das ist jetzt so mit Anfang 30, tut das schon ganz schön weh. So, da haben die sich jetzt irgendwie einen anderen Sport gesucht und es ist irgendwie Radsport geworden.
Ja, vor allem kannst du in dem Sport halt auch Kohle ausgeben. Also für viele Leute ist ja manchmal auch wichtig, Und ich finde es geil, so Equipment zu kaufen und so neue Experience. Ich meine, ich habe es mit Laufen so ein bisschen, jetzt dann mit Gravel, aber ich kann das schon nachvollziehen. Aber was mir halt im Lockdown aufgefallen ist, dass bei uns hier im Grunewald, wir haben ja so eine Straße neben der Autobahn, neben der Avus raus, Richtung Potsdam. Ey, und da war auf einmal, als wenn, also Radfahrer sind wie Pilze gewachsen. Das war so krass, man. Auf einmal, diese ganze Krone, nennen wir die, die war so fast voll, dass du konntest nicht mehr 30 km/h fahren, weil einmal so viel Verkehr war.
Hast du den Komm da jetzt eigentlich wieder?
Ich hatte den Komm noch nie auf
bei der Krone. Hast du noch nie?
Da brauchst du ein Zeitfahrrad, oder? Bei der Krone.
Ja, da brauchst du ein Zeitfahrrad. Wir hatten den Jason, oder?
Das passt alles ganz gut gerade in mein Referat rein.
Okay, sehr gut.
Ich wollte gerade noch sagen, zu deinem Thema Stellung beziehend mit dem Alter. Als Therapeut kann ich das halt auch immer empfehlen. Also, ne, ich habe ganz oft Läufer zum Beispiel irgendwie Marathon gelaufen, jetzt sind die Menisken durch und so ein Scheiß. Oder halt, wie du sagst, Fußballspieler und so weiter. Dann kannst du immer so, jetzt ist Zeit für den Sport der Könige. Kauf dir ein Rad.
Genau. Es ist halt so,
der Sport
ein bisschen
der Könige,
die Abnutzungserscheinungen. Es geht ein bisschen, ja, pass auf, es sind ein bisschen die Abnutzungserscheinung, aber auch jetzt in dem Alter, wo viele Familie gründen, da hast du einfach nicht, da brauchst du eine Individualsportart, um deine Zeit einzuteilen. Du kannst dich nicht mehr mit anderen Leuten irgendwie jeden Dienstag zum Fußball verabreden, sondern du hast halt irgendwie, musst flexibel sein und dann kannst du dich einfach aufs Rad setzen und losfahren.
Und weit weg von der Family.
Ja, das ist tatsächlich auch bei manchen auf jeden Fall so. Ja, eine Stunde Tennis spielen oder eben 3 Stunden Radfahren, ne? So. Ja, auf jeden Fall, ich finde das so krass, ne? Weil früher hast du irgendwie immer die gleichen Typen auch getroffen. So, du kannst die auch schon vom Sehen. So, du hast immer gesehen, ach guck mal, das ist den sehe ich hier immer auf dem Streckenabschnitt. Irgendwie, ah, da kommt wieder die eine Gruppe, die fährt auch immer hier in die Richtung. Und jetzt siehst du halt alle möglichen Typen, immer wieder neue Leute auch und so. Mir kommen halt immer komische Ideen beim Radfahren und ich habe die Leute halt jetzt mal so nach ihren Merkmalen in so ein paar Gattungen eingeteilt. Ich habe quasi Evolutionstheorie der Radsportler oder der Radfahrer. Und ihr habt es einfach mal in so verschiedene Gattungen, ne? Die Familie der Radfahrer in verschiedene Gattungen eingeteilt. Ich muss ja jetzt hier aufpassen mit den ganzen Fachbegriffen. Ich hatte zwar Bio-LK, aber das ist schon lange her. Genau, aber es gibt auf jeden Fall für jede Gattung gibt es so ein paar typische Merkmale, die habe ich mir mal so aufgeschrieben. Ich fange jetzt einfach mal damit an. Also es gibt dann am Anfang der Evolution steht der Anfänger. So, und Anfänger erkennt man als allererstes auf jeden Fall, dass er noch kein Bike-Fitting gemacht hat. Sehr aufrechte Position, also ist so entgegen der menschlichen Evolution, ja, die sich irgendwie vom Affen auf zum aufrecht gehenden Menschen entwickelt hat, ist das beim Radfahrer so ein bisschen andersrum. Also du fängst halt an, irgendwie sitzt wie so auf dem Hollandrad.
Ne? Ja, aber dann auch dann so aus der Fitting-Sicht ist immer eigentlich zu hoch und zu lang.
Ja, yeah, genau. Also Lenker immer zu hoch. Dann, zu also der hat auch meistens, ne, das ist ein bisschen so in der jungen Zeit, gibt es da schon den ersten Unterschied, also Gravel oder Rennrad haben die meisten. Dann Helm mit Schirm, normale Sonnenbrille oder eine einfache Sportbrille, SPD-Pedale und absolutes Alleinstellungsmerkmal für den Anfänger ist die Windjacke.
Stimmt.
Kennt ihr die Leute, die einfach so von einer anderen Sportart, so die haben halt alle irgendwie was. Ja. Genau, so ein Windbreaker, haben vorher Fußball gespielt oder sind joggen gegangen, einfach so die Windjacke zum Laufen, einfach angezogen, aufs Rad gesetzt, stehen total im Wind. Aber so ist das, ne? Also kommen auch irgendwie alle von einem anderen Hobby. Alter ist so Anfang 20 bis Mitte 30 und das sind dann so Leute, die nehmen vor der Ausfahrt dann so Dextro Energy. Ja, also irgendwie so ein bisschen Traubenzucker haben sie irgendwo mal gelernt, gibt Energie und deswegen haben die auch oft einen Hungerast und grüßen aber einen immer. So, die kommen, freuen sich einfach, einen anderen Radfahrer zu sehen, lächeln, weil können die Hände nicht vom Lenker nehmen und haben noch nicht wie andere Arten der Radfahrer noch keine Tanlines, sind ja Anfänger. Und wenn sie Tanlines haben, dann nur durch Sonnenbrand. Und jetzt muss man gucken, die können auch leicht so zum Gravel-Biker mutieren. Aber der normale Evolutionsweg ist ein bisschen anders.
Ja, genau, und als Gravel-Biker haben sie dann aber auch Taschen dran für eine 5-tägige Expedition. Schon, obwohl
ja,
der Rest
ich glaub,
auch.
Das ist dann ein bisschen vielleicht ein späterer Evolutionszweig, weil als nächstes kommt nämlich der Hobbyfahrer. So, und da kann man schon grob in zwei Arten, oder habe ich die grob in zwei Arten eingeteilt? Erstmal den normalen Hobbyfahrer. Radfahren ist einfach sein Hobby, hat irgendein Rennrad, Position hat er selbst gefittet, durch Erfahrung teilweise. Irgendwelche Radklamotten hat er. So ein paar Teile hat er vielleicht irgendwie so ein bisschen hochwertiger gekauft, weil er mittlerweile auch weiß, was gut ist. Hat eine ganz normale Radbrille, Radschuhe, ein Tacho, weiß nicht, was Komps sind, fährt große Gänge. Alter ist so Anfang 30 bis ins fortgeschrittene Alter. Dann auch gerne mit so ein bisschen Plauze. Keine Pause während der Fahrt, immer nur danach irgendwo ein Bier trinken. Und ja, grüßt oder prostet dann am Ende der Fahrt jedem Radfahrer zu, den er sieht. Unerklärlicherweise haben die alle keine Tanlines. Das ist so.
Ist das dein Vater?
Nee, sein Vater.
Nee.
Junge.
Da kommen wir vielleicht.
Da weiß ich auch schon, was so eine, das für eine Kategorie ist.
Auf jeden Fall würde der eher in die nächste Kategorie passen oder die Unterart, nämlich den ambitionierten Hobbyfahrer. Radfahren ist das neue Golf, hat ein teures Rennrad, Designer-Radklamotten bis ins Detail abgestimmt. Garmin ist größer als das Smartphone. Powermeter, hatte schon professionelles Bikefitting, Pock, Helm, rasierte Beine, Mitte, Ende 20 bis Anfang. Ist so. Mitte, Ende 20 bis Ende 30, Anfang 40 vielleicht noch. Zu hohe Trittfrequenz, eckiger Tritt, sieht man immer wieder. Grüßt nicht, aber hat sonst irgendwelche Regeln, die er befolgt. Eben Tanlines, fährt nur noch mit anderen ambitionierten Hobbyfahrern.
Hat der auch schon einen Trainingsplan?
Hat gerne Oatbars als Verpflegung und geht nur in der Gruppe auf Kommjagd, weil ist halt nur ein Hobbyfahrer. Alleine Komps fahren, schwierig.
Aber das ist doch auch nicht dein Vater.
Nee, ist auch nicht mein Vater. Der ist, also,
der Vater
ist
hat ja keinen
so
Powermeter und der hat bestimmt auch keinen Radcomputer, der größer ist als sein
Kein iPhone. Powermeter?
Mein Vater ist eine andere Kategorie, da kommen wir später zu. Jetzt kommt erstmal der Jedermann. Der Jedermann fährt in einem Team, hat deswegen auch komplettes Outfit im Teamdesign. Dazu gehören immer farbige Arm- und Beinlinge, aggressives Bikefitting, Rudi Project Brille, zum Trikot passende italienische Radschuhe, Trikottaschen voll mit Energy Bars und Gels, Schwalbe oder Conti Satteltasche, grüßt nicht. Platz 2 bis 10 beim Hauscom. Denkt, Jason Osborne ist ein Fake-Profil auf Strava. Powermeter inklusive Trainingsplan, achtet akribisch auf die Ernährung, macht Leistungsdiagnostik Anfang 30, Ende 40, erreicht beim Ötztaler quasi den Gipfel der Evolution. Tanlines sind stark ausgeprägt. So, als nächstes kommt der Amateur. Der Amateur entstammt meistens dem jungen Anfänger, trägt Vereinsklamotten, Panormal Studios Mix, hat einen Wahoo-Radcomputer, Powermeter, trainiert sich aber selbst. Immer hohe Trittfrequenz, runder Tritt, Platz 5 bis 15 bei Comms, weiße Radschuhe, 100% Brille, zu lange Socken über den Beinen legen, lange Hose. Grüßt mit Kopfnicken, schwach ausgeprägte Tanlines, Kaffee-Stops nur bei Speciality Coffee Shop. Entwickelt sich im Teenageralter im Laufe der 20er und stirbt dann plötzlich mit Ende 20, Anfang 30. Gibt posthum sein Halbwissen an den Anfänger zurück, aus dem dann ein Jedermann wird. So, die letzte Kategorie, die ich so hier ab und zu mal sehe, ist der Profi. Der Profi sieht aus wie der Jedermann, kann aber richtig Radfahren. Grüßt maximal mit einem abgespreizten Finger, ohne die Hand vom Lenker zu nehmen. Hat den ersten Platz beim Hauscom, weiß aber, dass Jason Osborne alle Comps selber fährt und hat ein bisschen Angst davor, dass er seinen Comp verliert. Weiß auch, warum man sich sein Halstuch um den Vorbau wickelt, entwickelt sich ab dem 18. Lebensjahr, lebt durchschnittlich nur wenige Jahre, einige Ausnahmen, bevor er stirbt und dann kommt es zu einer Reinkarnation. Da kommen wir jetzt vielleicht zu meinem Vater.
Ich wollte gerade sagen.
Und auch zu mir selbst. Also man gliedert sich ja in irgendeine Kategorie dann wieder ein oder irgendeine Art. So, du musst halt irgendwo wieder rein. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, passe mich irgendwie so immer so ein bisschen an, je nachdem, wen ich gerade so treffe. So. Und ja, ich bin auf jeden Fall nicht mehr der Pro, weil ich grüße jetzt auch jeden, der kommt, so völlig euphorisch, so hey, weil ich freue mich halt auch über die ganzen Leute, die ich so sehe jetzt, ne? Alle, die jetzt neu dabei sind oder auch schon länger. Und weil ich natürlich denke, jeder kennt mich vom Podcast, ich muss jetzt irgendwie freundlich sein. Ja, ganz ehrlich, und vorher, als ich selber Profi war, da hat mich ja keine Sau gekannt, so. Da hab ich vielleicht noch ab und zu mal gegrüßt, alle vorbeigefahren, denke ich so, Full-Kid-Wanker.
Full-Kid-Wanker, genau.
Ja, und deswegen, also, ich würde jetzt mich eher so als normalen Hobbyfahrer vielleicht bezeichnen.
Was, wo würdest du mich einordnen?
Beim Jedermann. Oder?
Ja, das finde ich ja schon eine leichte Beleidigung auf jeden Fall.
So ein ganz klassisches so Half-Wheeling, ne? Wer immer zu schnell fährt, wer macht das?
Fabian, unser Redakteur.
Der ambitionierte Hobbyfahrer. Oder auch der Jedermann. Das Half-Wheeling machen die beide.
Lies doch mal gerade mal Jedermann vor, ob ich mich da selbst drin sehe.
Fährt in einem Team. Jedermann, Leute haben ja alle irgendwie so ein Team. Und auch deswegen fahren die eben nur Teamklamotten. Also die fahren jetzt nicht irgendwie so das was von der
schon,
Stange.
Das stimmt schon, ne? Nicht, ja.
Ja, eigentlich passt du da nicht so rein. Außer, nee, dass richtig. Du bei irgendwelchen Events deinen zweiten Höhepunkt erreichst. beim, ja, was hast du da nochmal? Rock am Ring hast
Rock
du gewonnen.
Rock am Ring, genau. Ey, da bin ich echt lieber Hobbyfahrer als Jedermann.
Nee, warum? Keine Ahnung. Also Jedermann ist halt, fährst halt noch irgendwelche Events mit. Genau das, was du halt jetzt machst.
Nee.
Hobbyfahrer macht sowas ja meistens nicht. Die Staufe, Hobbyfahrer,
nee,
die haben
nee,
so
nee,
ihren,
nee, nee, also
ihr Hobby einfach.
Nee, Mann, ey, ich mach kein Jedermann nächstes Jahr. Hör auf damit, ey.
Ja, ganz ehrlich, so ein Gravel-Rennen ist ja auch ein Jedermann-Event.
Ey, da müssen wir uns nochmal unterhalten, ey. Also, das akzeptiere ich so nicht.
Ah, gut.
In welche Kategorie würdest du dich einordnen, Basti?
Ich bin lost.
Du bist ja irgendwo was zwischen Jedermann und Amateur. Bist du eigentlich noch in so einem Verein jetzt drin?
Ich bin immer noch aktuell bei der Scuderia, ja. Ich hatte auch eine Lizenz dieses Jahr. Hat natürlich.
Ey, ich bin auch ganz gerne mal Hobby, ne? Also ich finde das ja auch geil. So
ja,
irgendwie Bierchen und sowas.
Nur Hobby, ich kann gar keinen kleinen Gang mehr fahren. Ich muss mich jedes Mal so, ich denke so, oh scheiße, ich muss mal wieder schalten, so immer. Ja. Aber diesen Trainingsmodus, den erreiche ich einfach nicht mehr.
Aber eigentlich ist Hobby
auch. Also ich fahre jetzt gerne und auch lang und so. Teilweise, ich bin ja letztens hier meine erste 100 direkt wieder gefahren. Aber es hat jetzt nicht mehr so den Trainingscharakter für mich irgendwie.
Ich finde auch Hobby ist so.
Obwohl ich Bock habe, nächstes Frühjahr brauche ich eigentlich so eine Jedermann-Truppe mit so Ortschild-Sprint und so.
Das fehlt mir auch so ein bisschen. Ich
ja.
fahr zu viel alleine oder
macht,
halt nur so zu zweit.
Macht man das eigentlich,
Ortschild-Sprint?
Ne?
Ja, schon.
Keine Ahnung.
Klar.
Die meisten Leute, die fahren einfach immer so schnell die ganze Zeit so.
Ja, das ist, frage ich mich auch.
Nicht sprinten.
Ja. Immer, die werden halt auch immer
ja,
fitter so.
Nee, die fahren immer schnell einfach. Die fahren nicht so, ja, lass uns jetzt
Team Aero
fahren
halt, ne? Du kennst es ja.
Da vorne in den 10 Kilometern weiß ich ganz genau, da kommt ein Ortschild, da sprinten wir immer und dann
ey,
steigert man sich da so rein.
Ja,
das gibt es irgendwie nicht mehr, oder?
Lass uns das etablieren. In
also
Köln.
Die Besenwagen Anti-Social Rides, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Wo du eigentlich so dich triffst, ganz locker losfährst und dann irgendwann attackierst.
Genau, eine Ausfahrt in Berlin, eine in Köln, jede Woche. An einem festen.
Jede
Tag.
Woche, nee, vielleicht einmal im Monat oder so. Aber wenn es wieder erlaubt ist.
Ne, in Berlin gibt es ja auch hier diese Standardrunde oder im Potsdam Shop for Cross-Runde. Da bin ich ja auch manchmal hin. Standard war ich noch nie, aber Shop for Cross, mega geil. Das macht einfach richtig Bock. Und da sind halt auch, sind alle Kategorien mit dabei. Ja,
ja gibt es ja auch in Köln. Gibt's so
da hauen wir uns
Stück,
so dermaßen in die Fresse und das macht echt richtig Spaß. Ey.
Ne, Basti, hier dein alter Verein, neuer Verein, der macht das auch immer noch. Ne?
Hm, ja, also die sind jetzt natürlich auch, die passen schon sehr auf die Richtlinien und so weiter. Gibt jetzt so Winkerunde, heißt das, da fährt man sich entgegen. Fällt dann auf so einem Rundkurs und die einen fahren die andere in die andere Richtung und sehen sich alle, aber sind nie halt
keiner fährt
zusammen. Ja.
Aber eigentlich eine gute Idee,
ja, ja.
Ne?
Ja, ich bin halt nicht, irgendwie. Ne, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin nicht so der Gruppenfahrer und deswegen bin ich ja nie dabei, aber.
Oder auch mal Ballast, deswegen.
Ja, aber das gibt's nicht mehr so, ne? Früher gab's ja in Köln.
Ja, aber
so
es gibt ja noch, ey, Höfelrunde ist
so,
immer.
Ja, die gibt's immer noch, ne?
Die Schmitzebude gibt's halt auch noch.
Ja, das sind ja genau die zwei Runden, die jetzt hier schon seit wirklich, also kann man schon fast sagen, Jahrzehnten überleben. Ne?
Und da kannst du halt auch bei beiden schnell fahren, auch gegen andere, mit anderen. Übrigens, lasst uns doch mal wieder die Tradition aufleben, was für einen guten Zweck hier zu präsentieren. Nächsten Freitag, Black Friday, 27. November und Freunde der Sonne, da wird einfach jetzt mal nicht nur Playsee gekauft oder iPhone gekauft, sondern ihr setzt euch aufs Rad, meldet euch bei Strava bei der Rafa Black Friday Challenge an. Nur an diesem Tag findet die statt, 27. November. Und fahrt Kilometer zusammen für einen guten Zweck. Denn pro 1000 gefahrener Kilometer wird Rafa ein Fahrrad für World Bicycle Relief spenden. Das Ziel wären 1 Million gefahrene Kilometer, das bedeutet 1000 Fahrräder. World Bicycle Relief, wer es noch nicht kennt, die sorgen dafür, dass Leute in armen Regionen der Welt, die große Strecken bewältigen müssen, also irgendwie zur Schule, zum Krankenhaus, was auch immer, zum nächsten Ort, robuste Fahrräder dort vor Ort bekommen. Die werden dort auch montiert und die Jungs bilden dort auch Leute aus, um die Fahrräder zu warten. Also es ist ein nachhaltiges Konzept. Also relativ einfach für uns Fahrradfahrende, was dazu beizutragen. Und Rafa hat ja schon immer das Konzept, den Mitarbeitern in den in der Firma und in den Clubhouses extra Tage frei zum Fahrradfahren zu geben. Das wird einer davon sein. Also man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht selber was dafür tun. Aber wir versuchen alle mitzuhelfen. Wie gesagt, ich habe mich heute Morgen schon angemeldet bei der Challenge und werde an diesem Freitag zumindest meinen Pendelweg damit einfließen lassen können. Strava, Challenges, Black Friday Ride, Abfahrt. So gut, ich wollte nochmal eine neue Kategorie ankündigen hier im Besenwagen. Wir haben die schon lange besprochen, beziehungsweise schon lange die Idee gehabt. Ich weiß, wir haben alle Bock drauf, weil man denkt sich einfach öfters mal, wenn man jetzt schon länger Radsportfan ist, so wie wir das auch sind, und ich glaube auch viele von unseren Hörern, und man hat schon so in den 90ern oder in den 2000ern Radsport geguckt, denkt man sich öfters mal, was macht eigentlich der und der? Man denkt so zurück, keine Ahnung, es fällt einem immer irgendjemand ein, der so ein Paradiesvogel war oder man hat sich besonders mit dem identifiziert, was auch immer. Und die Leute sind aber von der Bildfläche verschwunden. Man hat eigentlich gar keine Ahnung mehr, was die überhaupt so machen. Und da wollte ich auch so ein bisschen unsere Hörer ins Boot holen, weil, wie gesagt, denkt sich das, glaube ich, jeder manchmal. Und ich würde das einfach mal so recherchieren. Wenn schickt uns ruhig mal Namen zu. Vielleicht dachte ich mir, kennt ihr auch noch jemanden oder habt irgendeine Story gehört von irgendjemandem, der mal berühmt war wegen irgendwas und habt jetzt da vielleicht Insights, was die heute so machen? Meine Liste besteht im Moment aus Jamudinin Abdushaparov, die Schleckbrüder, Gilberto Simoni, Steffen Wesemann, Patrick Sinkewitz und einen habe ich jetzt für heute schon mal vorbereitet. Also ich erkläre das vielleicht nochmal kurz. Das soll immer nur so ein kleiner Abriss sein. Wer ist das überhaupt und was macht der heute so? So ein paar Leute habe ich schon mal so recherchiert. Ich habe zum Beispiel Santiago Botero, fand ich immer geil. Aber die meisten Geschichten sind halt auch einfach echt lahm. Die meisten Leute haben einen Radladen. Es muss dann schon auch irgendwie was bei rumkommen bei der ganzen Angelegenheit. Und wen ich mir als
erstes... muss man in Spanien, gibt es ein paar geile Geschichten irgendwie so... Drogendealer geworden.
Ja, holt das raus, so alles. Das können wir dann in den kommenden Folgen alles mal aufarbeiten.
Ich habe meinen ehemaligen Teamkollegen, der beim Drogenschmuggeln von Australien nach Europa erwischt wurde.
Gut. Der erste, den ich mir rausgepickt habe, ist Ricardo Rico. Ich denke mal, ihr beide habt noch relativ lebhafte Erinnerungen. Die Cobra. Sein Spitzname Il Cobra di Formigine. Er kam aus Formigine, ist ein Kaff in, ich glaube, der Lombardei. Wer ihn nicht kennt, so 2007, 2008 waren so seine Jahre, hat sau viel gewonnen und der Typ ist einfach, jetzt auch bei der Recherche nochmal, die Personifizierung von so einem 90er-Jahre-Actionfilm. Aber eher so halt dem Trottelschurken davon. Paul?
Ja, ich habe dazu auch eine geile Geschichte von der Österreich-Rundfahrt mit ihm, nachdem er das erste Mal von seiner Sperre zurückkam.
Genau, also so, ich habe Formulierungen von Journalisten gefunden, die haben gesagt, Ricardo Rico beim Rennen zuzuschauen im Fernsehen ist eigentlich eine Beleidigung für die Schwerkraft und für einen gesunden Menschenverstand. Ricardo Ricciardo hat Aussagen getroffen, wie man braucht keine Freunde im Feld, um Rennen zu gewinnen. Und er hat wohl schon, es gibt Aufzeichnungen, mit 15 mit Doping angefangen und fand das auch relativ normal und hat das auch bis vor kurzem noch alles relativ normal gefunden. Er hat dann es hat alles gegipfelt in der Tour de France 2008, wo er dann irgendwie schon 2 Etappen gewonnen hatte und während dem Rennen rausgenommen und gesperrt wurde, wegen Cera, was ein EPO-Präparat ist. Und da hat er nochmal ein Interview gegeben, wo man ihn fragte, wer hat dich eigentlich gedopt, hat er den Arzt genannt und so weiter und so, und was hast du da bezahlt dafür? Meint er so, er hat nichts bezahlt. Der Arzt hat ihm versichert, das ist nicht nachweisbar, die haben es nachgewiesen, also hat er nichts bezahlt. Auch eine richtig geile Aussage. Ultra bescheuerter Typ. Ja, genau. Nächstes, kollektives an den Kopf fassen im Radsportjournalismus war noch ein Zitat. Er hat dann eigentlich immer so ein bisschen Rachepläne geschmiedet, wovon ihm Chippo übrigens abgeraten hat. Hat Chippo damals mal ein Statement. Er ist auch öfters mit ihm Training gefahren und so. Die Italiener halten ja zusammen. Er kam dann nach einer 2-jährigen Sperre wieder zurück. 2010 ist dann beim Team Vacanzolet gefahren und das nächste, was passiert ist, ist 2011, hat er sich selbst ins Krankenhaus eingeliefert mit akutem Nierenversagen, weil er sich selbst einen Blutbeutel hat reinlaufen lassen und so ein bisschen in Eigenregie und das natürlich richtig schief gegangen ist, weil das wohl umgekippt war. Also fast gestorben und einen Monat vorher hat er noch ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich bin absolut clean, man kann den Giro auch ohne Doping gewinnen. Okay, zu dem Zeitpunkt wurde er dann für 12 Jahre gesperrt. So eine Sperre musst du auch erstmal, also zum damaligen Zeitpunkt aussprechen im Radsport. Er hat dann noch so ein bisschen rumfabuliert, dass er irgendwie die Rekorde an europäischen Bergen brechen will und das sauber und das alles dokumentiert. Aber dann kam endlich Ruhe in sein Leben. Ich habe auch einen schön formulierten Artikel dazu gefunden. Ein Mann aus seiner Stadt hat sich ihm angenommen, es war der Eismann und er hat ihm beigebracht, wie man Eiscreme macht. Einen Monat lang hat er Ricardo jeden Morgen in seine Gelateria geholt und die beiden haben Eiscremesorten gemacht aus den Früchten der Region und er hat das Handwerk genau gelernt und er hatte dann zu dem Zeitpunkt auch Kontakt zu einem Freund von ihm, der auf Teneriffa gelebt hat und der meinte, es gibt hier noch keine gute Eisdiele. Ricardo ist nach Teneriffa ausgewandert. Er hat auch zu dieser Eiscreme-Lernzeit seine jetzige Frau kennengelernt. Die beiden sind ausgewandert und haben in Teneriffa eine Eisdiele aufgemacht. Das ist dann auch schon relativ lange her. Es gibt dann auch zwischendrin noch einige Interviews von ihm, wo er die ganze Zeit sagt, mit 40 ist seine Sperre abgelaufen, dann kommt er zurück und fährt wieder Rennen.
Ernsthaft?
Ja, und ich musste echt ganz lang suchen und habe dann heute erst einen Artikel aus diesem Jahr, also es war schon von Covid die Rede und so weiter, gefunden, auf Italienisch. Ich habe ja mal in der Schule Italienisch gehabt, ist jetzt wirklich nicht gut, aber ich konnte diesen Artikel auf jeden Fall lesen, wo er das erste Mal sagt, ja, okay, irgendwann ist es auch gut. Ich glaube, ich fahre doch keine Rennen mehr. Und sie sind jetzt aus Teneriffa wieder zurückgekommen, weil seine Frau will bei der Familie sein. Also sie sind jetzt wieder irgendwo in diesem Umfeld von Formigine. Und er hat wieder eine Eisdiele aufgemacht. Das ist aber eine Eisdiele für Kinder. Er hat irgendwie ein besonderes Konzept in der Eisdiele, wo er nur so, keine Ahnung, was auch immer, Biene-Maja-Becher anbietet oder sowas. Und er fährt noch so ein bisschen Rad für sich, aber er ist auch halt, er sagt immer noch, er ist ein sehr kompetitiver Typ und es gibt ihm halt irgendwie was, da Rad zu fahren, aber er will keine Rennen mehr fahren nach Ablauf seiner Sperre. Sind wir froh.
Ja, erzähl ich noch ganz kurz, 2010 Österreich-Rundfahrt, er gewinnt 2. Etappe Kitzbühel-Hörn und gewinnt dann auch mal irgendwie eine andere Bergankunft, ich glaube zum Großglockner hoch. Aber das Krasse war, zwischendrin, damals ist er noch bei Keramika Flaminia oder sowas gefahren, er ist erst in der Saison gewechselt zu Vacanzolet und irgendwann waren seine Teamkollegen alle weg und alle haben ihn attackiert, weil alle ihn auch halt gehasst haben. Also jeder hat ihn attackiert und der hat dann irgendwann einfach, ist er einfach jedes Loch alleine zugefahren, ist alleine von vorne im Feld die Löcher zugefahren zu jeder Gruppe. Der das Feld, das ganze Radrennen alleine kontrolliert, da waren World Tour Teams am Start, mehrere. Das ist alleine alles zugefahren. Das war einfach so krass an uns dabei. Die Leute gehen attackieren und er hat die angeschaut, als wenn er gerade irgendwie Brötchen holen fährt. Und die attackieren gerade, keine Ahnung, mit 500 Watt, ballern da richtig einen Berg hoch und der fährt dann neben denen im Unterlenker. Das war so einerseits so lustig. Ich konnte das gar nicht fassen, was ich da gesehen habe.
Ich kann mich noch auch daran erinnern, als er mit Sonia Deval, ich weiß gar nicht, war das bei der Tour auch?
Ja, bei der Tour mit Piepoli zusammen.
Ja, ne? Ja. Mit Piepoli zusammengefahren ist. Und das war so absurd anzusehen. Wo sie
Schumilo abgehängt haben.
Da haben sie, also der Piepoli, der hat, glaube ich, immer so auch extra so den Mund fast gar nicht offen gehabt. Das war schon so, da dachte ich mir halt irgendwie so, ey, was wollen die uns hier eigentlich gerade verkaufen? So,
das war eine richtige Shitshow.
Da wusstest du genau, was passieren wird. Und dann während der Tour haben sie die ja schon rausgeworfen, glaube ich. Ne?
Ja, genau, 12. Etappe. Ja.
Wahnsinn.
Super weird. Wahnsinn, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig. Hat.
Ja, vielleicht dauert das nochmal 10 Jahre. Und ja, dann können wir darüber noch mehr lachen. So, jetzt denke ich mir immer noch so, boah, jetzt bin ich immer noch so ein bisschen fassungslos, dass das funktionieren konnte.
Ja, vorhin die Kommentare, die er hat auch mal von sich auch wirklich als Cobra gesprochen, ne? Und wie er dann über sich halt in Personen redet, in Interviews.
Auch wie er angezogen war. Gut, ja, bist, richtig geiler Guido.
Da drehst du, glaube ich, so ein bisschen ab, so irgendwie, ne?
Ja, du musst also schon auch der Typ dafür sein.
Szene dann auch, so, ne? Mhm. Ja.
Na gut, das war mein erstes Kurzreferat zur Kategorie, was macht eigentlich? Also, wenn ihr rausfinden wolltet, was irgendwer eigentlich jetzt macht, schreibt uns.
Vielen Dank, Männer.
Wollen wir eigentlich mal einen Ausblick auf die nächste Folge geben? Wir hatten das mal besprochen, denn nächste Folge haben wir wieder einen Gast.
Ja, gerne. Haben wir.
Ja. Haben wir, ja. Also so, ihr müsst uns Gast, nachsehen, wenn dann irgendwelche Terminschwierigkeiten bei den Gästen auftauchen sollten. Aber wir dachten uns, dann können wir euch einen kleinen Ausblick geben. Und nächste Woche geht's zum ersten Mal nach Luxemburg. Und das erste Mal ins Team Trek Segafredo. Und jetzt weiß eigentlich jeder Bescheid.
Ja, aber da musst du noch ein bisschen trainieren. Der Stau von Luxemburg ist bergig.
Ganz ehrlich, ich bin schon oft die Luxemburg-Rundfahrt gefahren, obwohl das jetzt nicht meinem Fahrradtyp entgegenkommt.
Also unser Gast nächste Woche ist Jean-Claude Juncker.
Richtig gute Geschichten sind da passiert.
Genau. Also.
Tschüss, Leute. Tschüss. Bis bald.
Ciao.